Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir wollen heute über das Thema Verlustangst sprechen. In der Fallgeschichte werden wir hören, dass es um eine sehr offen gezeigte Verlustangst geht. Also man sieht relativ deutlich die Symptome der Verlustangst. Es gibt aber auch verdeckte Verlustängste, die vielleicht nicht ganz so offen liegen und eher implizit ablaufen und trotzdem das Leben beeinflussen können. Das wollen wir uns in der Folge genauer anschauen und hören, welche Gründe es da geben kann. Weil Verlustängste zum Teil ja auch sehr hartnäckig sind und trotz aller guten Erfahrungen oftmals dann nicht unbedingt besser werden. Und womit das zu tun hat, damit wollen wir uns genauer befassen.
Wir nehmen für diese Folge wieder eine Vertiefungsfolge auf, in der wir Fragen aufgreifen, die wir euch auf Patreon gestellt haben. Also wer da gerne reinhören mag, das vertieft das Thema bestimmt noch einmal. Auf Patreon findet ihr aktuell auch eine neue Folge zu unserem Lesekreis, in der wir uns mit Thomas Ogden, einem der bekanntesten und einflussreichsten aktuellen Psychoanalytiker, beschäftigen und seinem Verständnis davon, was es heißt, zu träumen und welche Rolle Traumarbeit auch in Analysen und Psychotherapien spielt. Ihr findet auf Patreon mittlerweile über 30 Stunden Lesekreis, also unser Format, wo wir Klassiker und aktuelle Literatur der Psychoanalyse versuchen, einem Allgemeinverständnis aufzuschlüsseln. Zudem findet ihr auf Patreon Fallgeschichten, Bonusfolgen, Vertiefungen aller Art. Ich glaube, insgesamt haben wir jetzt da über 100 Folgen. Wen es interessiert und wer da gerne mal reinhören will, es gibt einige Folgen, die man auch kostenlos erstmal anhören kann. Wir haben aktuell einen Rabatt für eine Jahresmitgliedschaft im Vollzugang, sogenannte Helden des Unbewussten, eingestellt. Der gilt noch bis zum Ende des Monats. Alle Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Wer erstmal reinschnuppern möchte, es gibt aber auch die Möglichkeit einer kostenlosen Testwoche, in der man den Zugang einmal ausprobieren kann.
Ja, ihr könnt ja einmal bei Patreon stöbern, ob ihr etwas findet, was für euch interessant ist. Jetzt wollen wir uns aber dem Thema Verlustängste widmen und hören von Marion, die eben unter Verlustangst leidet. Und wir werden hören, wie sehr das das Leben bestimmen kann und wie wir das aber auch psychodynamisch verstehen können. Marion verabschiedet sich von ihrem Partner, der zur Arbeit fährt. Jeden Morgen, wenn er die Wohnung verlässt, vollzieht sie ein kleines Ritual. 3 Küsse müssen es sein, auf keinen Fall weniger. Mehr sind möglich, aber nur, wenn die Endzahl durch 3 teilbar ist. Ihr Mann hat davon noch nie etwas bemerkt. Marion beherrscht diese Rituale so geschickt, dass sie wie Zufall wirken. Ein letzter Kuss an der Tür, gleich noch 2 schnelle hinterher. Wenn er ihr noch einen 4. gibt, sich danach abwendet, schickt sie ihm schnell noch per Luftkuss 2 hinterher. Das ist zwar nicht so sicher wie ein echter Kuss, sollte aber ausreichen. Dieses Ritual ist nur eines von vielen. Sie schränken Marions Leben nicht massiv ein, gehören einfach zu ihrem Alltag dazu, auch wenn sie ihr peinlich sind. Erst wenn etwas dazwischen kommt, wenn eine Zahl nicht stimmt oder wenn sie einen Gedanken nicht rechtzeitig neutralisieren kann, steigt Angst in ihr auf. Marions Gedanken kreisen häufig darum, dass den Menschen, die sie liebt, etwas zustößen könnte. Etwa wenn Marion sich vorstellt, eines ihrer erwachsenen Kinder könne ernsthaft krank werden. Aus einer Angina könnte eine Lungenentzündung werden. Daraus ein Krankenhausaufenthalt. Am Ende ein Zustand, in dem unklar ist, ob alles gut ausgeht. Marion fürchtet sich, mit diesen Gedanken wie ein Fluch über einen ihrer Söhne gesprochen zu haben, sprichwörtlich die Unken gerufen zu haben, als hätten ihre Gedanken eine gefährliche Kraft. Sofort muss sie gegensteuern. 3 gute Gedanken. Ihr erwachsener Sohn lachend am Küchentisch, als Kind, als er im Garten herumhüpfte. Wie er sie anruft und sagt, es sei alles gut. Erst dann lässt die Spannung ein wenig nach. Marion würde selbst nicht sagen, dass sie glaubt, ihre Gedanken könnten die Wirklichkeit verändern. Sie weiß, dass das unsinnig klingt. Trotzdem bleibt ein unerklärlicher Zweifel in ihr. Auch im Alltag mit ihrem Partner zeigt sich das. Marion muss ständig im Kontakt mit ihm stehen, damit sie nicht in ein Katastrophendenken gerät. Er soll schreiben, wenn er auf der Arbeit angekommen ist, zwischendurch einmal und noch einmal, bevor er nach Hause fährt. Da er selbst einen engen Kontakt sucht, passt das so für beide. Nur wenn er mal ein paar Minuten zu spät kommt, ihn Marion mit einem ärgerlichen »Wo warst du? Ich dachte schon, du hättest einen Unfall gehabt« empfängt, findet er das lästig, fühlt sich von ihr etwas bedrängt. Gleichzeitig ist Marion sehr sensibel für sein Verhalten, macht sich Sorgen, ob alles in Ordnung ist, wenn er kürzer als sonst schreibt, gedanklich einmal abwesend wirkt oder sie etwas flüchtiger zur Begrüßung küsst. Marion weiß, dass das ihren Partner stört, aber sie kann nicht anders. Solange eine Nachricht kommt, kann sie sich in der Welt bewegen, kann sie ihren Sachen nachgehen. Hört sie aber nichts mehr nach einer für sie erwarteten Zeitspanne, geht etwas in ihr los, das sie wie verrückt macht. Schreckliche Szenen besetzen ihr inneres Bild. Sie checkt tausendmal ihr Handy, schließlich Nachrichtenportale, Polizeiticker, Verkehrsmeldungen. Am schlimmsten war es mit den Kindern. Als sie klein waren, konnte Marion sich damit beruhigen, dass sie in ihrer Nähe waren. Sie hörte sie im Zimmer spielen oder auf dem Sofa Fernseh schauen. Als Handys aufkamen, kaufte sie ihren Söhnen als eine der ersten in der Klasse ein solches, damit sie sich bei ihnen melden konnte, falls mal etwas ist. Streit konnte sie nie gut ertragen. Lieber gab sie schnell klein bei, als eine längere Spannung entstehen zu lassen. Als die Kinder schließlich erwachsen wurden, war es sehr schwer für Marion. Immerhin, der ältere Sohn wohnt heute im unteren Hausteil, das geht. Der jüngere Sohn aber zog in eine andere Stadt. Von einem auf den nächsten Tag konfrontierte er sie damit. Marion weinte viel in dieser Zeit, rief ihn ständig an oder schrieb Nachrichten und fragte, ob alles in Ordnung sei, ob er genug esse, ob er genug schlafe, ob er vorsichtig sei. Doch der Sohn beantwortete die Nachrichten nur selten. Höchstens einmal in der Woche sprachen sie miteinander, was in Marion die Angst hervorgetrieben hat, er mag mich nicht mehr, aber auch, vielleicht geht es ihm nicht gut, vielleicht gerät er in falsche Kreise. Ohne dass Marion es selbst bemerkte, meldete sie sich immer seltener, bis sie es ganz sein ließ. Weniger aus einer Einsicht heraus oder etwa um sich passiv-aggressiv an ihm zu rächen. Eher hatte sich in Marion auf subtile Weise das Gefühl eingestellt, wenn ich nicht anrufe, muss ich nicht erleben, dass keiner dran geht, dass ich eine Antwort vermisse. Marion merkte kaum, dass sie ihren Sohn innerlich in eine Art toten Winkel ihrer Seele schob. Solange sie nicht so genau an ihren Sohn dachte, konnte sie den Abstand ertragen. Auch um Knuffi, ihren Hund, macht Marion sich viele Sorgen. Ob es ihm gut geht, er genug frisst, sie ihm genug Aufmerksamkeit schenkt, er sich vielleicht verlassen fühlt, wenn sie ihn nicht sofort beachtet. Knuffi darf fast alles. Er bekommt mehr Leckerchen, als gut für ihn ist. Er darf auf Möbel, auch wenn sie dabei kaputt gehen, darf mit im Bett schlafen, obwohl ihr Partner das nicht mag. Wenn er winselt, gibt Marion schnell nach, obwohl sie weiß, dass ihm manches davon eigentlich nicht gut tut. Aber ihn zu begrenzen, fühlt sich für sie diffus ungut an. Irgendwie so, als würde sie Knuffi damit etwas Schlimmes antun. Und sobald Marion diese Härte in sich spürt, folgt der nächste Gedanke. Was, wenn ihm dann etwas passiert? Marion wuchs in einer Familie auf, in der es Liebe gab, die aber von Brüchen gezeichnet war. Ihre Mutter war fürsorglich, zugleich aber psychisch stark belastet. Nach der Geburt von Marions jüngerem Bruder litt sie wahrscheinlich an einer postpartalen Depression. Für Marion war die Mutter in dieser Zeit plötzlich weg, für mehrere Wochen in einer Klinik. Niemand erklärte ihr wirklich, was geschah. Der Vater war in dieser Zeit zwar äußerlich zuständig, aber selbst unstet und wenig verlässlich. Abends kam er oft spät nach Hause, manchmal erst nach Stunden, ohne dass Marion wusste, wann er wieder da sein würde. Ja, das war jetzt eine etwas längere Passage. Wie erlebst du Marions Verlustängste?
Also ich empfinde sie als sehr bestimmend für ihr Leben. Also ihr Leben steht durchaus unter dem Schatten dieser Verlustängste, auch wenn sie die Verlustängste jetzt nicht in jedem Moment akut empfindet. Wäre das, glaube ich, doch trotzdem ein Beispiel dafür, wie das schon eigentlich klinisches, behandlungsbedürftiges Ausmaß annimmt. Man kann ein bisschen an dem Beispiel auch die psychoanalytische Unterscheidung von Abwehr und Abgewehrten studieren. Das meint, dass es im Kern eine bestimmte Angst gibt, die dann immer eintritt, wenn Marion es nicht gelingt, bestimmte Gegenmaßnahmen einzuleiten. Ihre Strategie im Umgang mit den Ängsten ist das, was man vielleicht zwanghaft nennen würde. Also sie versucht mit Ritualen, Zwängen bis hin zum magischen Denken ihre Angst im Schach zu halten. Also in der Sekunde, wo ihr Partner das Haus verlässt oder ihre Kinder das Haus verlassen, gehen eigentlich in ihr katastrophisierende Ängste ein. Also es könnte was ganz Schreckliches passieren. Und dagegen setzt sie Zwangsrituale, also zum Beispiel dreimal küssen oder ganz viel kontrollieren oder andere Dinge, was, glaube ich, der Versuch ist, von ihr diese Ängste zu beschwichtigen. Das heißt, auf der Oberfläche, wenn man jetzt das nur von der Symptomebene her sieht, wirkt das eher zwanghaft. Dahinter stehen aber eigentlich sehr, sehr große Verlustängste. Also der Zwang ist nur so etwas wie die Strategie, die Verlustängste in Schach zu halten, die wir allerdings noch genauer verstehen müssen, was es eigentlich mit denen auf sich hat. Man könnte psychoanalytisch auch sagen, das ist eigentlich schon der Beginn von Symptombildung, auch die Zwänge sind schon Symptome, dass die Angst, die in ihr entsteht, psychisch nicht gehalten werden kann. Also sie braucht schon solche Maßnahmen wie eben den Partner die ganze Zeit anrufen und ununterbrochen mit ihm schreiben und immer in seiner Nähe sein. Und das reicht trotzdem nicht. Also die Angst nimmt überhand, sobald irgendetwas aus diesem regulierten, etwas zwanghaften System rausfällt, er kommt zu spät und bis nur ein paar Minuten reichen schon aus, dann kann sie die Angst nicht mehr halten. Und die Angst nimmt überhand und setzt sich dann sofort in Angstsymptome um. Also sie bekommt Panik, sie bekommt wahnsinnig schreckliche Fantasien und Gedanken, ist eigentlich kaum mehr zu halten innerlich.
Also man kann im Grunde sagen, die Zwangssymptome sind zwar störend und belastend, aber sie halten eigentlich ein noch desolateres Gefühl in Schach, nämlich die überwältigende und überflutende Angst, die sie dann anfällt.
Und da ist sie dann ziemlich hilflos dem Gegenüber. Also ich glaube, sie tigert dann zu Hause rum und ist eigentlich in einem Panikzustand, den sie durch nichts beruhigen kann. Und der sie dann fast wütend macht, wenn der Partner kommt, weil der Partner durch die paar Minuten zu spät kommen ihr das zugemutet hat, dass sie das ertragen muss, also in Panik zu geraten. Wobei da sofort auch wieder, man könnte sagen, eine Beziehungsdimension steht. Also es geht da nicht nur, sie sagt ihm ja nicht nur, ich hatte so große Angst um dich, sondern sie sagt ja auch, du hast mich völlig allein gelassen mit der Angst. Also wie konntest du das machen, dass du mich so in so eine Angst stürzt? Du weißt doch, wie schlimm das für mich ist, wenn du ein paar Minuten zu spät kommst. Also da ist auch ein Moment von Vorwurf und Aggression, den wir mal uns merken.
Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, sie macht doch eigentlich immer wieder gute Erfahrungen. Also ein Mann zum Beispiel kommt doch eigentlich immer wieder zurück nach Hause. Er schreibt ihr insgesamt sehr zuverlässig. Warum kann sie diese guten Erfahrungen denn nicht verinnerlichen? Also warum beruhigt es mit der Zeit denn nicht ihre Ängste in einer Weise, dass sie merkt, da ist eigentlich eine Konstanz? Und das kann mir doch im Großen und Ganzen auch eine Sicherheit geben, wenn es auch natürlich im Leben nicht eine endgültige Sicherheit geben kann, aber sozusagen eine Art Vertrauen entwickeln.
Also ich hätte jetzt erstmal gesagt, es steht durchaus in Frage, wie sehr sie eigentlich die Erfahrung von Vertrauen wirklich macht oder wie sehr sie das Gefühl hat, ihr gelingt es eben, ein Kontrollsystem zu installieren, das sie beruhigt, das funktioniert, aber das eigentlich nicht wirklich auf Vertrauen beruht, sondern eigentlich auf Beweisen. Also es muss der Partner, muss ihr ununterbrochen konkret versichern, dass er noch am Leben ist. Und nur wenn er das macht, dann fühlt sie sich sicher. Also ich sag mal, lernpsychologisch erfährt sie nicht, was es heißt zu vertrauen. Das hieß ja, den Partner gehen zu lassen ohne Rückversicherung, sondern sie lernt eigentlich, wie beruhigend solche Beweise und Nachrichten und Handy und so weiter sind. Und das wird in dem Sinne verstärkt bei ihr und daraus ergibt sich eben gerade nicht die Lernerfahrung, dass es möglich ist, den anderen einfach gehen zu lassen, zu vertrauen, er kommt wieder, sondern gerade die Lernerfahrung, das geht nur, wenn der andere auch wirklich mir immer wieder versichert, dass es ihn noch gibt. Auf einer tieferen Ebene geht es aber schon um eine Schwierigkeit, psychisch etwas zu verstoffwechseln, also gute Erfahrungen aufzunehmen und in etwas zu verwandeln, was sie innerlich wirklich nachhaltig beruhigt. Aber da ist eben ein Prozess im Gange, den wir noch genauer verstehen müssen. Ich glaube, das gucken wir uns gleich an, wenn wir ein bisschen auf die Entwicklungspsychologie von Verlustängsten gehen. Wie verstehst du denn ihren Umgang jetzt gerade mit dem ersten Sohn? Kann man es noch nachvollziehen? Also der muss in der Nähe wohnen bleiben, das fühlt sich sicher an, der wohnt im selben Haus. Aber mit ihrem zweiten Sohn, um den sie sich so große Angst macht, der weggeht, dann aber, als sie wahrscheinlich merkt, sie kann ihn gar nicht sicher halten, und kann diese Kontrolle oder diese Versicherung nicht bekommen, ihn dann in einen toten Winkel der Seele, heißt es hier, stellt. Wie würdest du das verstehen?
Also ich glaube, das kann man auf zwei verschiedenen Ebenen verstehen. Auf einer ersten, oberen Ebene gewissermaßen, ist das, glaube ich, ein Schutzmechanismus erstmal. Also sie wäre ja, wenn sie das die ganze Zeit fühlt, diese Verzweiflung und Ängste, die ganze Zeit mit diesen Gefühlen konfrontiert, was für sie unerträglich ist, und ihn in den toten Winkel der Seele zu stellen, das heißt, er ist irgendwie da, aber eigentlich irgendwie auch nicht da, dass sie das nicht die ganze Zeit fühlen muss. Also erstmal schützt sie sich damit. Auf einer zweiten Ebene, glaube ich, kommt aber etwas ins Spiel, das nennt man Objektkonstanz. Also die Fähigkeit, jemand, der äußerlich abwesend ist, innerlich noch präsent zu halten. Und ich denke, dass Marion damit Schwierigkeiten hat und für sie jemand, der sie nicht konkret äußerlich für sie greifbar ist und nicht da ist, auch innerlich verschwindet, sobald er aus dem Raum ist. Das kann man schon beim Ehemann eigentlich gut beobachten. Sie braucht ja ständig diese konkreten, realen Versicherungen, dass er da ist über die Nachrichten, um das Gefühl zu haben, er ist überhaupt noch da. Und wenn er sich nicht meldet in einer für sie erwarteten Form, dann ist er auch für sie weg. Dann kommt sie in diese katastrophalen Zustände. Und genau das passiert auch mit dem Sohn. Das heißt, ihre Fähigkeit, innerlich ihn noch präsent zu halten und ihn sicher in sich zu tragen, sozusagen, die ist bei ihr nicht so stark ausgeprägt. Man kann auch das schon vielleicht, wie das auch eingeleitet wird, beim Sohn sehen. Man hört ja, dass er von einem auf den nächsten Tag verschwindet. Man weiß jetzt nicht so viel über den Sohn. Möglicherweise trägt er das, was seine Mutter hat, selber weiter. Also vielleicht hat er selber diese Schwierigkeit und kann sozusagen nur über einen Kontaktabbruch die Bindung zu ihr lösen, die er vielleicht als irgendwie zu eng empfindet. Könnte aber auch natürlich sein, dass es einfach eine Reaktion auf seine Mutter ist, von der er weiß, dass die sozusagen sich wie an ihn dran klebt und konkret ihn immer da haben möchte und das ihm zu viel ist und er deswegen in diesen Kontaktabbruch, also in diesen, ja, kein vollständiger, aber es ist eine Form von Kontaktabbruch geht.
Also man könnte sagen, es geht um eine Schwierigkeit der Verinnerlichung, also äußere Erfahrungen in etwas Inneres zu verwandeln, was dann auch bleibt, wenn die äußeren Erfahrungen nicht mehr so gegeben sind, also die andere Person weg ist. Und ihre Ängste, die dann entstehen und diese Katastrophenfantasien sind letztlich eigentlich Ausdruck nur davon, dass der andere für sie verloren geht in dem Moment, wo er nicht mehr da ist. Also dann, glaube ich, gibt es so dieses innere Suchen, was ist nur los, wo ist der andere, hat er einen Unfall, ist er verunglückt, was hier jetzt nicht ganz so stark hervorkommt, aber was man sich auch sehr gut vorstellen kann in der Struktur, ist Eifersucht. Also der Partner hat jemand anders gefunden, der liebt jemand anders mehr, er interessiert sich für jemand anders mehr. Auch hinter solchen Eifersuchtsdynamiken kann eigentlich die Verlustangst stehen, und die katastrophisierenden Ängste sind so etwas wie Erklärungsversuche der fantasierenden Psyche dafür, wo der andere ist, was mit ihm ist, die zu dem Gefühl der Angst und der Bedrohung passen, das die Person empfindet. Aber der eigentlich psychische Vorgang ist, dass die Person in irgendein Nichts verschwindet, sobald sie nicht mehr real sichtbar, greifbar ist. Also gerade in ihrem Versuch, den anderen dann zu binden und Versicherungen sich einzuholen, bedrängt sie den anderen auch, und dadurch fühlt der andere sich gerade erst eingeengt. Und wenn die Person sich eingeengt fühlt, entweder sie fügt sich und lässt sich in das System einbauen, oder sie geht auf Distanz. Also sie versucht dann Abstand zu gewinnen, was aber der Person nur noch mehr Angst macht und wahrscheinlich zu noch mehr Kontrollmaßnahmen irgendwie führt. Und die Person erzeugt dann damit unbewusst selbst die Dynamik, vor der sie sich am meisten fürchtet, nämlich dass der andere ihr wirklich verloren geht. Und aufs Extrem getrieben könnte man sich vorstellen, irgendwann sagt der Mann, mir reicht's. Und er wird das auch nicht über einen Prozess der Auseinandersetzung machen, sondern wahrscheinlich dann, wie die Dynamik hier läuft, plötzlich abrupt hat er ja auf jemand anderes oder trennt sich auf einmal oder sowas. Sowas würde ich hier ein bisschen befürchten, wenn ich mir das so ansehe.
Also sie macht also das andere das dann vollziehen, aber man könnte auch sagen, dass sie selber zu der Person wird, die sie fürchtet. Also wenn man sich jetzt mal in den Sohn hineinversetzt, zu dem sie dann gar keinen Kontakt mehr sucht, dann ist das ja auch sehr traurig für ihn, dass plötzlich die Mutter so dermaßen verschwunden ist. Und da kann man ja schon sagen, da wird sie plötzlich zu eben genau der Person, von der sie fürchtet, dass sie andere ihr gegenüber werden.
Ja, und es gibt bei Marion ja auch ein unbewusstes Schuldthema, so würde ich das hier schon sehen. Also, dass sie viel mit Schuldgefühlen beschäftigt ist, auch wenn die nicht ganz so an der Oberfläche sichtbar sind, aber auch letztlich die Zwänge drehen sich ja darum, es ist nicht nur Angst vor dem Verlust, sondern es ist auch Angst, für den Verlust verantwortlich zu sein. Also, wenn sie nicht drei gute Gedanken gedacht hat oder wenn sie nicht dreimal geküsst hat, dann ist sie vielleicht schuld daran, dass nichts passiert ist. Also sie hat das Gefühl, sie muss es auch kontrollieren, weil sie die Verantwortung und eigentlich eine übermäßige Verantwortung hat, also eine überfordernde Verantwortung, weil sie kann ja nicht quasi alles beeinflussen, was draußen in der Welt passiert. Aber sie versucht es doch eben magisch, also durch diese Rituale. Und glaube ich, aus diesem Gefühl heraus, sonst wäre sie schuld an dem, was passiert.
Ja, und da kann man mal überlegen, also ein möglicher Weg, woher sowas kommen kann, ist zum Beispiel, dass durch dieses ständige Bindung halten müssen, weil sonst was Schlimmes passiert, es ja auch nicht viele Möglichkeiten mehr gibt, vielleicht aggressive Gefühle. Also ich meine das jetzt in einem sehr weiten Sinne, also zum Beispiel sich ganz normal auch abgrenzen oder Nein sagen, auch die einmal zu äußern und die sich innerlich wie ansammeln, also innerlich eigentlich eine enorme Aggression da ist. Und je größer sie wird, desto als gefährlicher wird sie auch empfunden, im Sinne von einer Angst, sozusagen einen, den anderen, die geliebte Person mit seinen ganzen Aggressionen, die man auch gleichzeitig hat, zu erschlagen. Man kann es auch an dem Hund gut sehen, also den sie dann so überversorgt und ihn auch nicht begrenzt, in auch einer guten Weise. Es wäre ja auch eine gute Form von Aggression.
Hunde muss man ein bisschen erziehen. Ne?
Ja, ihm zum Beispiel nicht zu viele Leckerlis zu geben. Da kann man ja auch sehen, dass dann gleichzeitig auch was Schädliches damit einhergeht, weil sie ihn nicht begrenzen kann. Also ihm etwas tut, was für ihn eigentlich nicht gut ist. Man kann das weiterspannen, natürlich auch auf die Kinder überlegen, ob es da auch solche Elemente gab.
Aber für sie fühlt es sich an, ihn zu begrenzen, den Hund, als würde sie ihm etwas ganz Schlimmes antun. Also das wäre sozusagen, wenn sie einen Moment Getrenntheit und Aggression zeigt, dann geht es dem Hund ganz schrecklich.
Ja, und ich glaube, das ist noch ein weiterer Punkt mit dem Hund. Man könnte überlegen, ob er so eine Art Selbstobjekt ist. Davon hatten wir in anderen Folgen auch schon gesprochen. Also wie ein Anteil von sich selber im Hund sozusagen. Und ob sie mit einem Thema kämpft, wo sie sich vielleicht gewünscht hätte, dass mehr Verbindung zu ihr besteht. Und man kriegt ja auch Hinweise durch die Biografie, dass das so ist. Also, dass sie jetzt versucht, sozusagen all die Liebe und Verbindung zu geben, die sie eigentlich so schmerzlich vermisst hat.
Ja, und darin ihr Thema eigentlich auf eine fast tragische Weise wiederholt und zu reparieren versucht, also am Hund, vielleicht auch an den Kindern, Partner, und damit abermals in eine tragische Wiederholung läuft, nämlich den anderen zu verfehlen, nicht wirklich in Kontakt mit dem anderen zu kommen. Und am Ende wendet sich der andere ab und lässt sie alleine zurück.
Ja, wenn du jetzt auf die Biografie oder die wenigen Ausschnitte, die wir gehört haben, schaust, wie würdest du das denn in Zusammenhang damit bringen, was wir da hören?
Also wir haben ja jetzt nur den kleinen Ausschnitt, wo von der Geburt von Marions jüngerem Bruder die Rede ist und die Mutter psychisch stark belastet und dort dann richtig erkrankt, in eine postpartale Depression verfällt und für mehrere Wochen in der Klinik ist. Und die Person, die das vielleicht hätte kompensieren können, auch in der Zeit wenig zuverlässig ist. Also der Vater, der ist dann auch die ganze Zeit weg. Und wir wissen jetzt nicht mehr über ihre biografischen Zusammenhänge, Familienatmosphäre, aber wenn wir das mal so als Deckerinnerung, also als eine Erinnerung, in der sich ein zentrales Thema ihrer Biografie verdichtet, nehmen, aber durchaus auch als reales Ereignis, dann ist das ja eigentlich ein Urbild von einem Kontaktabbruch, einem plötzlichen. Also die Mutter, wir wissen nicht genau, wie alt sie war, aber ich vermute mal jünger, die Mutter als die zentrale Bindungsfigur ist plötzlich verschwunden. Also da ist sozusagen echt der doppelte Saatkorn von Eifersucht und von Verlustangst gesät. Also da kommt jemand anderes und plötzlich ist die Mutter weg, von heute auf morgen, und verschwindet. Und für ein Kind sind einige Wochen Klinik oder Monate oder so sehr lang. Also das ist für ein Kind nicht so absehbarer Zeitraum, sondern etwas wie weg, verschwunden, nicht mehr absehbar, wo der andere ist. Und ich glaube, das reißt ein Loch in diesem Gefühl von psychischer Kontinuität, von Verbindung, gibt ihr letztlich die Erfahrung, der andere könnte immer weg sein. Es ist nicht sicher, ob der andere noch da ist. Und wenn man davon ausgeht, die Mutter ist psychisch belastet, war das jetzt nicht nur ein einmaliger Zustand, sondern wahrscheinlich dann sozusagen eigentlich chronisch die Bedrohung, mit dem Mutter könnte weg sein oder ist dann vielleicht psychisch auch immer wieder mal weg, braucht zum Beispiel vielleicht Phasen für sich, in denen sie sich irgendwie zurückzieht oder in denen sie sich, wenn sie Depressionen hatte, irgendwie eigentlich nicht wirklich um Marion oder die Kinder kümmern konnte. Das heißt, in der Bindung zu den primären Bezugspersonen sind immer wieder Brüche, Unverlässlichkeiten. Und ich glaube, Marion hat daraus so für sich eine Verantwortung abgeleitet. Ich muss aufpassen auf diese Bindung. Ich muss schauen, dass das stabil bleibt. Ich muss mich ganz eng an den anderen dran heften. Dann kann er nicht verschwunden sein. Ich muss quasi aufpassen, immer in Verbindung bleiben. Nur so kann ich mit dieser Bindung sicher sein. Ja, wir können ja vielleicht noch ein bisschen einen Ausblick gleich geben, was Marion vielleicht helfen könnte, sich aus dieser tragischen Dynamik zu lösen. Vielleicht gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück und gucken erstmal, wie sich überhaupt solche Verlustängste, aber vielleicht auch Trennungssicherheit bei Kindern entwickelt.
Ja, wenn jetzt Marion ein kleines Kind wäre und wir sie uns erstmal als kleines Kind vorstellen würden, dann könnte man ihre Ängste ja, glaube ich, doch sehr gut nachvollziehen und hätte das Gefühl, das wäre irgendwie passend auch zu der Situation, also dass sie Angst bekommt, wenn jemand weggeht, den sie sehr liebt und alleine zurückbleibt. Und es kann auch durchaus sein, dass Marion sich selber fühlt wie ein kleines Kind, dem es so geht. Und kleine Kinder können ja Trennungen wirklich durchaus sehr schwer fallen. Also, und wenn sie ganz alleine zurückbleiben, dann ist das, würde ich sogar sagen, eigentlich auch gar nicht möglich. Also Kinder bleiben nicht gerne alleine zurück.
Warum fällt es Kindern denn so schwer, Trennungen?
Für Kinder, wenn eine Person aus dem Raum rausgeht, bedeutet es nicht einfach, die Person ist noch nebenan im Raum und das weiß das Kind, sondern für ganz kleine Kinder heißt es, die Person ist einfach weg. Die können diese Fähigkeit oder dieses Wissen, der andere, der verschwindet nicht einfach, wenn er aus meinem Sichtfeld verschwindet, das haben die so noch nicht, das entwickeln die überhaupt erst noch. Dazu gibt es auch psychologische Experimente, wo das gut untersucht ist, wo man eben genau das erforscht hat und herausgefunden hat, dass Kinder erst ab einem gewissen Alter erwarten, dass wenn ein Objekt verschwindet, es eigentlich noch da ist. Das heißt im Umkehrschluss aber, wenn es noch nicht da ist, dass das für die was wirklich sehr Beängstigendes hat, wenn eine Person weg ist. Und deswegen fangen Kinder auch, wenn sie dann alleine gelassen werden, in der Regel an zu weinen oder zu rufen, dass eine Person wieder zu ihnen zurückkommt. Das heißt, das ist eigentlich ein Entwicklungsprozess, den Kinder erst lernen müssen. Das ist einmal geschieht es auf der kognitiven Ebene, also wo man wirklich von Wissen sprechen kann. Das entwickeln wahrscheinlich so gut wie alle Menschen. Das geschieht aber auch
also
auf der...
Marion weiß, dass ihr Mann nicht verschwunden ist, also dass der nicht in ein Nichts irgendwie geht.
Genau. Aber das entwickelt man auch auf einer emotionalen Ebene. Das ist viel subtiler und das geschieht auch eben vor allem durch emotionale Erfahrungen. Das heißt zum einen die Sicherheit, dass jemand zum Beispiel immer zuverlässig auch wieder zurückkommt. Also die Erfahrungen von Trennung sind durchaus wichtig, man sollte sie nicht vermeiden. Aber die Pausen, in denen diese Trennung stattfinden, die müssen an das Alter und an die emotionalen Erfahrungen des Kindes angepasst werden. Am Anfang geht es noch nicht so lang, können Kinder noch nicht so lange allein bleiben, später geht es natürlich länger. Man könnte eigentlich auch sagen, das ist dieser ganze Prozess der Kita-Eingewöhnung, der da stattfindet. Da versucht man genau damit eigentlich zu arbeiten. Das findet aber auch, und das ist vielleicht weniger bekannt, auch in Anwesenheit der Bindungsperson statt. Also es geht nicht darum, dass eine Bindungsperson einfach immer da ist und ihre Aufmerksamkeit permanent auf das Kind gerichtet hat, sondern auch, dass sie vielleicht im Raum ist und zum Beispiel gerade, ja, da die Küche aufräumt oder so und das Kind im Beisein dieser anderen Person etwas für sich alleine spielen kann. Also sozusagen in der Anwesenheit des anderen trotzdem für sich alleine sein kann. Auch darüber lernen Kinder diese Fähigkeit zum Alleinesein und Trennung auszuhalten. Und so können also Kinder mit der Zeit, also über diese Trennungserfahrung, wo jemand wirklich weg ist, wo jemand aber auch verlässlich wiederkommt, aber wo auch jemand emotional sozusagen anwesend ist, auch wenn man sich nicht konkret miteinander beschäftigt, eben mit der Zeit dieses Objekt, diesen guten anderen verinnerlichen und in sich eine Sicherheit gewinnen, dass die Welt sozusagen ein Ort ist, auf den man sich verlassen kann, wo Menschen nicht plötzlich verschwinden oder weg sind oder sterben. Und wenn das Kind eben andere Erfahrungen macht, wenn da Brüche oder zu viele Brüche, es gibt immer natürlich Brüche im Leben, aber wenn die zu stark sind oder zu häufig geschehen, dann gibt es eben auch Brüche in dieser inneren Objektkonstanz. Und die kann sich zum Beispiel dann in Verlustangst äußern.
Also das Experiment, was dazu gemacht wird, ist die Karotte hinterm Schirm. Und man setzt dann Kinder in unterschiedlichen Lebensaltern, also mal mit 3 Monaten, 6 Monaten, 9 Monaten im Verlauf des 2. Lebensjahres vor so eine Leinwand, die ist ganz weiß. Und man führt dann als Versuchsleiter so eine, weiß ich nicht, Spielzeugkarotte hinter dem Schirm. Also das Kind sieht, die Karotte kommt von rechts, dann verschwindet die Karotte hinterm Schirm und dann kommt sie links hinterm Schirm wieder raus. Und das Kind beobachtet die Karotte und kleine Kinder, wenn die noch so 3 Monate, 4, 5 Monate alt sind, die sehen die Karotte, dann verschwindet die hinter den Schirm, dann gucken die weg. Ältere Kinder, also zum Beispiel jetzt Ende des 1., Anfang des 2., Mitte des 2. Lebensjahres, sehen die Karotte, sehen, wie die sich bewegt und gucken dann an die Stelle auf der anderen Seite des Schirms, wo sie wahrscheinlich rauskommen wird, wenn sie ihre Bahn weiter fortsetzt. Und daraus schließen Entwicklungspsychologen, ah ja, das Kind muss jetzt eine Vorstellung haben, die Karotte bewegt sich hinter dem Schirm, auch wenn ich sie nicht sehen kann, weiter und kommt da wieder raus. Jetzt ist das irgendeine blöde Spielzeugkarotte.
Ich kenne also, das Experiment mit Ball und Auto.
Oder mit Ball und Auto, wahrscheinlich gibt es das in ganz unterschiedlichen Variationen. Und das ist eigentlich eine Entwicklungsaufgabe, die im Laufe des ersten, zweiten, spätestens dritten Lebensjahres gut gelöst wird von Kindern. Jetzt ist es eine Karotte oder ein Ball oder irgendwas. Der hat jetzt für das Kind nicht so eine hohe emotionale Bedeutung. Aber wenn man sagen kann, es ist die existenzielle Bindungsperson, auf die man angewiesen ist, die da hinter dem Schirm verschwindet, dann ist die Frage hochrelevant, ob diese Person wiederkommt. Und man könnte sagen, dieser Schirm, der wird von Zeit zu Zeit immer größer, den das Kind aushalten kann. Also man kann am Anfang ist das quasi nur so eine dünne Linie und die Karotte, Mama darf da ganz kurz mal hinter verschwinden und muss dann gleich wieder da sein. Und je älter das Kind wird, desto größer kann dieser Schirm werden. Das Kind hält es länger aus, etwas nicht zu sehen, nicht die konkrete Anwesenheit der Bindungsperson zu haben, weil das Kind sich innerlich diese Person anwesend halten kann. Also es geht dabei essentiell um Verinnerlichungsprozesse, wie du beschrieben hast. Und man könnte sagen, das hat auch ein bisschen etwas mit diesem Rufen nach der Mama zu tun. Also ein ganz kleines Kind, wenn die Mama den Raum verlässt und nicht eine andere Mama-artige Figur wie ein sehr fürsorglicher Vater oder Oma oder was auch immer da ist. Also wenn man sich jetzt einen Säugling vorstellt, der von der Mama irgendwie getragen wird und weiß ich nicht, dann klingelt es an der Tür und die Mama legt den Säugling ab und es gibt keine andere Bindungsfigur, die da jetzt irgendwie da ist, also eine andere Mama-artige Figur, irgendwie ein fürsorglicher Vater, dann läuft wie ein Timer. Also das Kind kann es vielleicht ganz kurz aushalten, aber wenn die Mama zu lange weg ist, dann entwickelt das Kind auch nicht Gedanken darüber, oh, wo ist meine Mama und ich vermisse die, sondern dieses Bindungsgegenüber ist einfach in einem Nichts verschwunden. Und das löst in dem Kind katastrophische Ängste aus. Das Kind gerät in Panik und deswegen schreit es auch panisch. Und das ist, glaube ich, dieser innere Zustand des Chaos, den wir auch bei Marion wiederfinden. Also ich glaube, das ist ein fast säuglingsartiger, ganz früher Zustand, panische Verwirrung darüber und Sortierungsversuche. Das ist dann ihr späteres, reiferes Ich, das irgendwie versucht, sich Gedanken dazu zu machen. Wenn das Kind genügend Sicherheit entwickelt, jetzt der Säugling, dann wird er irgendwann aufhören, einfach nur in Panik zu geraten, sondern wird die Mama rufen. Mama, wo bist du? Mama, Mama. Und in diesem Mama spiegelt sich wieder, dass das Kind in der Sekunde, wo die Mutter den Raum verlässt, die Idee von Mama entwickelt hat. Es kann sich die Mama innerlich vorstellen und es kann sie beim Namen herbeirufen. Dazu braucht man aber schon ein innerliches Konzept des anderen. Und dieses Rufen reicht dann eine Weile, also der Versuch, sie herbeizuholen, also magisch zu beschwören, bis es vielleicht dann irgendwann auch wieder zu viel ist, ne, wenn die Unterbrechung zu lange ist. Also so kann man sich das vorstellen, die Sprache entwickelt sich aus dieser Erfahrung, jemand anderen herbeizuholen, herbeizurufen, also ganz magisch. Und das ist, was heute dann die Handys für uns machen. Die rufen quasi auch den anderen magisch herbei. Und das ist eigentlich, was man ein inneres Objekt nennt. Also eine innere Figur, die manchmal auch einfach nur ein Gefühl oder eine diffuse Vorstellung ist, die etwas von der Sicherheit vermittelt, die vorher nur ein äußerer, realer Anwesender hat geben können.
Ja, ich wollte noch ergänzen, weil das auch immer mal wieder als Thema aufkommt. Menschen sagen, aber meine Eltern waren ja da die ganze Zeit und trotzdem habe ich Verlustängste. Ich hatte jetzt vorhin das Beispiel gegeben, dass die Mutter in der Küche aufräumt. Das war vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel. Aber worum es geht, ist, dass jemand da sein kann und innerlich trotzdem abwesend. Also zum Beispiel, wenn jemand Eltern hatte, die innerlich eigentlich mit ihren Gedanken wo ganz anders waren, mit ganz anderen Sachen beschäftigt, dann wird das ja auch von außen in der Regel irgendwie spürbar. Man kennt es ja auch. Also als Erwachsener kann man das ja auch ganz leicht oder leichter zumindest zuordnen, wenn jemand irgendwie so abwesend wirkt oder nicht so ganz im Kontakt mit einem und das Gefühl hat, irgendwie die Antworten sind seltsam oder kommen etwas verspätet, etwas verzögert und so weiter. Als Erwachsener kann man das vielleicht schon eher zuordnen, weil das ja auch sehr schwierig sein kann. Als Kind ist das also wirklich richtig schwierig und trotzdem wird diese Atmosphäre spürbar. Das heißt, es ist schon wichtig, ist innerlich jemand irgendwie in dieser Verbindung oder ist die unterbrochen? Das heißt, auch da kann man genauer überlegen, wie war eigentlich die Atmosphäre, selbst wenn wir beisammen waren.
Ja.
Also oder wie bei Marion, ständig durch diese Ängste geprägt. Das ist ja auch eine Art von Kontaktabbruch eigentlich. Sie ist ja gar nicht richtig in Kontakt, sonst würde sie diesen Kontaktabbruch nicht fürchten. Und auch das könnte sein, dass sich das in irgendeiner Art und Weise auf ihre Kinder wiederum, auf ihre Söhne überträgt.
Also wenn man sich es ein bisschen metaphorisch vorstellt, dann ist ja das im Mutterleib sein so etwas wie eine universelle Verbundenheit, die dann durch die Geburt durchtrennt wird. Aber die psychische Geburt braucht ein bisschen länger als die physische Geburt, also das sich psychisch abnabeln. Und das Kind braucht ganz am Anfang, in der ganz frühen Phase, so etwas wie die Illusion einer Allverbundenheit, also dass es quasi wie noch länger im Mutterleib sein kann, über die emotionale und körperliche physische Verbindung. Und die tiefsten Kindheitsängste beruhen eigentlich darauf, dass diese Verbindung reißt, also man in einer grenzenlosen Verlassenheit ist oder die andere Person weg ist, die man so sehr braucht. Das sind, glaube ich, die tiefsten Kindheitsängste. Und Bindung und Internalisierung, Verinnerlichung von Sicherheit beruht eigentlich, könnte eigentlich sagen, auf einem Versprechen oder auf Vertrauen. Und das Versprechen sagt ja, dass auch wenn du mich jetzt nicht sehen kannst, ich einmal kurz weg bin, dann bin ich trotzdem nicht weg. Und auch du bist für mich nicht weg, sondern ich halte dich auch innerlich anwesend. Ich vergesse dich in dem Moment nicht. Du darfst dir sicher sein, dass du bei mir immer einen inneren Platz hast. Oder wenn ich weggehe, dann komme ich auch wieder. Das ist auch ein Versprechen. Oder wie es dann ja so schön bei Brahms heißt, morgen früh wirst du wieder geweckt. Und das heißt, selbst wenn du dich in dieses Dunkel des Schlafs und des Ungewissen überlässt, verspreche ich dir, dass du wieder zurückkehren darfst ans Licht und wir wieder in Verbindung sind.
Und mit der Einschränkung, so Gott will.
So Gott will, ja. Das ist eine eigentlich was Beunruhigendes, ja, dass da eine Kondition dran hängt. Und dieses Versprechen, das kann nur auf Vertrauen beruhen. Und deswegen ist es auch so leicht irritierbar. Also Vertrauen lebt eigentlich davon, dass man es nicht in Frage stellt, dass es nicht erschüttert wird. Vertrauen darf man eigentlich nie einzahlen, sondern das Vertrauen beruht gerade darauf, dass das, was man befürchtet, nicht eintritt. Und dieses Grundversprechen ermöglicht es dem Kind, schrittweise sich zu lösen. Und darauf wächst so etwas, was man in der Bindungspsychologie die innere sichere Basis nennt, also das Gefühl von innerer Sicherheit, das es dann dem Kind irgendwann ermöglicht, auch von äußeren Bindungen loszulassen. Und dann ja auch irgendwann mit der Tatsache konfrontiert ist, hoffentlich in älteren Lebensaltern, dass dieses Versprechen eigentlich auch nicht völlig für das ganze Leben gehalten werden kann. Also dass es tatsächlich ja auch Verluste gibt, die unwiederbringlich sind. Also wo es nicht so stimmt, dass wenn ich weggehe, komme ich bald wieder. Also das gibt Verluste, Abschiede, die sind endgültig. Das ist allerdings etwas, womit, glaube ich, unsere Psyche allgemein schwer zurechtkommt. Also das geht dann nicht nur Mario und so.
Eltern müssen, also wir hatten es ja vorhin ganz kurz angerissen schon, aber den Kindern auch Trennungen zumuten. Also Sicherheit bildet sich nicht dadurch, dass jemand einfach immer da ist und präsent ist und in Verbindung ist, sondern auch, dass diese Trennung in einer erträglichen Art und Weise stattfinden kann und nicht durch einen Ersatz sozusagen kompensiert oder übersprungen wird. Also zum Beispiel, was man heute sehr viel sieht, ist so Pausen oder Momente von, also Übergänge, irgendwie mit Handy oder Fernsehen oder sowas zu überbrücken. Also, dass sich eigentlich überhaupt gar keine Pausen ergeben können und Kinder dadurch im Grunde in so eine Art Dauerschleifung von Bindungen kommen. Also sozusagen vom Spiel mit den Eltern rüber zur Serie oder sowas und dann wieder rüber zum Spiel. Also das sieht man häufig leider, dass sich diese Lücken gar nicht ergeben. Oder wenn Eltern und Kinder spazieren gehen, man das auch immer mehr leider sieht, dass in dem Kinderwagen den Kindern Handys in die Hand gedrückt werden und sie mit Serien beschäftigt sind. Und das ist deswegen schon neben vielen Faktoren auch gravierend, weil Kinder dann permanent in diesem Bindungsaspekt bleiben. Also Fernsehserien binden unglaublich die Aufmerksamkeit. Das ist was anderes, als die Gedanken und die Fantasien sozusagen schweifen zu lassen, wie das ja passieren würde, wenn die Kinder mit ihrem Blick in der Welt sozusagen umherschauen. Und diese Pausen sind eben auch ganz wichtig, weil sie ermöglichen, die guten Bindungserfahrungen zu verinnerlichen. Und das braucht eine Zeit, es braucht eben genau diese Lücken dafür.
Also innere Sicherheit entsteht durch erträgliche Trennungen. Also wenn eine Trennung oder Abwesenheit zu überfordernd ist, dann entsteht keine innere Sicherheit. Aber auch wenn es zu wenig erträgliche Trennungen gibt. Man könnte sagen, Denken überhaupt, und Denken meint jetzt hier die Fähigkeit, etwas innerlich anwesend zu halten, was äußerlich nicht greifbar und sichtbar ist, entsteht immer nur an Stellen, wo etwas fehlt, also wo Abwesenheit entsteht. Und wo keine Abwesenheit niemals entsteht, muss ich auch nie in einen solchen Prozess der Verinnerlichung kommen. Also im Schlaraffenland, wo immer quasi das Brathähnchen geflogen kommt, da muss ich mir nie ein Brathähnchen vorstellen. Bin ich nie in der Not, sozusagen in meine innere Welt auszubauen. Krieg dann aber ziemliche Probleme, wenn plötzlich dann der Zustrom an Brathähnchen dann doch einmal versiegt und kann damit sehr schwer umgehen. Also eine Welt, die quasi Kindern das gar nicht zumutet, Getrenntheit, produziert auch eine Welt, in der Kinder eigentlich kaum innere Sicherheit haben, um eigenständig, unabhängig von äußerem Zufluss von Reizen, Bindung, Kontakt zu bestehen. Und das kann dann als Lebenslösung quasi funktionieren, dass man eigentlich ununterbrochen im Kontakt bleiben muss. Das Handy, Smartphones und so weiter bieten eigentlich die Möglichkeit, den anderen und die Welt rund um die Uhr 24 Stunden präsent zu halten. Vielleicht kann man so leben, aber es ist eigentlich etwas, was einem auch an einer inneren Welt kostet.
Da das ja auch Erwachsene viel machen oder vielleicht sogar noch mehr, würdest du sagen, dass, also auch wenn es jetzt vielleicht ein Nebenthema ist, aber dass vielleicht Verinnerlichungen durch zu viel Medienkonsum beschädigt werden können, nachträglich?
Das hatten wir ja mal in unserem Lesekreis zu Werner Balzers Text »Der Entzug des inneren Raums« besprochen, also dass die Digitalisierung einen solchen inneren Raum entzieht und damit auch einen Raum, in dem Dinge wirklich emotionale Bedeutung gewinnen können. Also dass die Dinge dann nicht mehr quasi innerlich geträumt werden, fantasiert werden, eine symbolische Bedeutung gewinnen, sondern nur noch ihre Reizqualität ausgesaugt wird. Und das ist quasi das Erleben in einem digitalisierten Zeitalter. Also man versetzt sich Reize und wenn man dieses Tetrapack ausgetrunken hat, dann braucht man eigentlich das nächste Tetrapack. Und wenn man das nicht bekommt, kommt man in einen Zustand angespannter, kaum aushaltbarer Leere. Das heißt eigentlich, dass dieser Prozess des Verinnerlichens, des inneren Raumausbildens beschädigt ist. Also ich würde das sofort sagen, dass das passiert im digitalen Zeitalter, dass das auf einer psychischen Ebene einer der größten und gravierendsten Konsequenzen der Digitalisierung ist. Gerade weil es so verführerisch ist, dieses unlustvolle, beängstigende der Abwesenheit zu überspringen. Denn man kann immer zum Handy greifen.
Wenn wir jetzt nochmal zum Thema Verlustangst gehen. Wir haben bei Marion ja eine ziemlich klare Verlustangst gesehen. Wir hatten ganz am Anfang gesagt, es gibt aber auch subtile Weisen, Verlustangst zu erleben. Kannst du sagen, wie sowas dann zum Beispiel aussehen könnte?
Also bei Marion ist es ja so, dass aufgrund ihrer Biografie, die, denke ich, traumatische Trennungen beinhaltet, die Angst so groß ist, dass sie kaum gehalten werden kann. Also sie findet eigentlich keine wirkliche stabile Lösung. Also mit den Zwängen so ein bisschen, aber selbst das eskaliert ja trotzdem die ganze Zeit und die Zwänge schränken ihr Leben ein. Man könnte sich vorstellen, bei einem Menschen, bei dem diese Angst vielleicht nicht ganz so groß, aber trotzdem biografisch präsent ist, dass dieser Mensch eine Lösung in seinem Leben findet, irgendwie so eine Art stabiles Gleichgewicht herzustellen. Das funktioniert. Also indem zum Beispiel ein Leben organisiert wird, in dem man eigentlich Verluste, Trennungen, Abwesenheit kaum je erfahren muss. Wir haben es ein bisschen mit der Digitalisierung jetzt eigentlich schon angedeutet, aber vielleicht auch in dem Sinne, dass der Zeitlichkeit von allen Beziehungen und vom Leben überhaupt kaum Raum eingeräumt wird. Also ich meine damit, dass man so eine Art Kosmos um sich schafft, in dem sich nichts verändert, in dem psychisch die Zeit stillzustehen scheint. Also der Fakt, dass Menschen sich verändern, Beziehungen sich verändern, der Körper altert, Möglichkeiten sich schließen, ich mit 20 nicht mehr dieselben Lebensmöglichkeiten, nicht mehr denselben Körper habe wie mit 40, wie das irgendwie psychisch und vielleicht möglichst auch real ausgeblendet wird. Also ich mache keine Sachen, wo ich die Erfahrung machen könnte, dass mein Körper gealtert ist, sondern ich schränke mich dann halt von vornherein immer schon ein. Ich riskiere sozusagen gar nicht diese Verlusterfahrung. Und versuche so etwas wie ein universelles Konservieren eigentlich meiner Lebenssituation und meines inneren Zustandes. Das kann man äußerlich vielleicht sich besser vorstellen, also jemand, der auch nichts verändert, ja, da ist ein Weg ins Messi-Syndrom, nichts loslassen kann. Aber es ist auch innerlich gemeint. Also, dass ich innerlich den Aspekt der Veränderung, des Alterns, des Verlierens von etwas nicht zulasse, psychisch. Also selbst wenn dann zum Beispiel Kinder aus dem Haus gehen, erkenne ich das quasi psychisch nicht an. Also ich lebe innerlich so weiter, als wäre das gar nicht passiert. Also selbst wenn ich dann mit meinem Kopf natürlich weiß, dass es passiert ist. Aber irgendwie führt das nicht in einen Prozess des Trauerns, des Gefühls von Verlust, aber dann auch immer ja der Möglichkeit von Neuorganisation. Oder aber, das wäre das andere, ich treffe nie Entscheidungen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man Prokrastination verstehen kann. Also entscheiden heißt ja immer, eine Sache wählen und alle anderen Optionen verlieren. Also ich kann eben dann nicht alles werden, sondern ich kann dann eben nur einen Beruf zum Beispiel ergreifen. Ich entscheide mich nicht. Ich halte das innerlich die ganze Zeit offen oder lebe im Gefühl, ich könnte mich aber immer noch ganz anders entscheiden. Und das ist jetzt alles nur gerade vorläufig. Auch das wäre so eine Art und Weise, eigentlich dem Aspekt der Zeitlichkeit zu entgehen. Und das führt meistens zu einem Gefühl von Sicherheit, Stabilität, um den Preis eigentlich einer gewissen Lebendigkeit. Also man hat sich dann eigentlich bei lebendigem Leib konserviert selbst oder einbalsamiert. Und das Erleben von Zeit ist dann etwas gleichförmig. Also es ist sozusagen wie ein stillgestelltes inneres Universum, was je länger die Zeit vergeht, dann auch etwas von Leere gewinnt häufig. Es ist ja auch eine Illusion. Also die Zeit vergeht ja trotzdem und der Körper altert trotzdem. Der interessiert sich nicht dafür, wie ich das psychisch organisiere. Die dann meistens irgendwann an den Punkt kommt, wo dann doch die Zeit, die Vergänglichkeit dann traumatisch einbricht. Also wenn es trotzdem plötzlich zu Verlusten kommt oder eine Krankheit kommt, die zeigt, dass der Körper viel älter geworden ist und dass der Person immer schwieriger fällt, dann das noch auf diese Weise so zu konservieren und sich quasi davon abzuschotten, sie auf immer dünnere Inseln dann treten muss, bis sie dann doch irgendwann zu pathologischen Lösungen greift. Das wäre sozusagen ein Beispiel, wie sich das zeigen kann. Wenn wir jetzt nochmal auf den Fall Marion gehen oder auch vielleicht jemand, der sich darin wiedererkennt, wie wir das jetzt eben beschrieben haben, wodurch kann man denn solche Verlustängste irgendwie bearbeiten und da ein wenig psychisch nachreifen, wenn es um so etwas geht wie Objektkonstanz?
Also man würde, glaube ich, jemanden wie Marion schon empfehlen, eine Therapie aufzusuchen. Bei Marion wäre wahrscheinlich überhaupt erstmal wichtig, dass sie merkt, dass sie dieses Sicherheitsverhalten, das hast du ja auch schon vorhin aufgegriffen, als solches versteht und deswegen sich auch kein Vertrauen bilden kann, sondern weil es sich da um einen Abwehrmechanismus im Grunde handelt, um schlimme Ängste in Schach zu halten und sie dadurch diese Erfahrung des Vertrauens eigentlich auch, da kommt sie ja gar nicht erst hin. Ich denke aber auch, dass die Auseinandersetzung mit diesem, woher kommen diese Ängste, wirklich sehr zentral sind. Häufig ist es ja so, dass Menschen das ja dann gar nicht so genau verbinden können, woher das genau kommt oder wo das Gefühl ist, ja, ich weiß, da gab es zum Beispiel diese Trennung von der Mutter, aber sie emotional irgendwie nicht wirklich so eine Bedeutung gewinnen kann. Also man sagt dann emotional unbewusst ist, selbst wenn sie es kognitiv bewusst ist. Und da muss man Verbindungen herstellen, emotionaler. Das ist eben auch eine therapeutische Arbeit. Also deswegen würde ich Marion, glaube ich, auch wirklich eine Therapie raten. Für einen selber zu Hause, glaube ich, sich wirklich auf die Suche begeben, eben nicht sich zu sagen, die Ängste sind nur unsinnig und wie kann ich mich dazu zwingen, zu vertrauen, sondern wirklich zu überlegen, was gab es für Atmosphären zu Hause und wofür fürchte ich mich eigentlich genau? Und da sich noch mehr auf die Suche zu begeben, ist, glaube ich, schon ein erster wichtiger Schritt, weil meines Erachtens ist das noch nicht so ganz klar oftmals.
Also für das Verständnis ist es ja oft hilfreich, eben diese kindliche Perspektive auf sich selbst oder vielleicht einen betroffenen Angehörigen zu haben, weil wir oft mit dieser rationalen Ebene dann argumentieren. Das ist die Erwachsenenebene. Wie wahrscheinlich ist es, dass mir jetzt irgendwas passiert und so. Und Flugzeuge stürzen nur zu 0,000% ab und so. Aber das ist nur die erwachsene rationale Ebene. Das wäre nichts, wie man ein Kind emotional wirklich erreichen und beruhigen könnte. Sondern es geht ja da um ganz tiefe Kindheitsängste. Und die sind, glaube ich, wenn sie so ausgeprägt sind wie Marion, nicht im Alltag mehr durch Partner oder irgendwie Alltagssituationen zu regulieren. Also ich glaube, das braucht wirklich Therapie. Aber es hilft trotzdem etwas im Verständnis von sich selbst, wenn man sich dann als Kind denkt, bei dem gerade die Bindungsperson den Raum verlässt. Therapie heißt ja dann nachreifende Erfahrung, also eigentlich die Objektkonstanz herstellen, aufbauen. Ein Grund, warum Therapien recht lange brauchen, und die sich ja eigentlich immer wieder an den Grenzen auch der Therapie bildet. Also eine Therapie ist ja eben nicht rund um die Uhr, sondern 50 Minuten und eine Stunde vielleicht am Tag, vielleicht mehrmals in der Woche. Aber meistens, wenn sich so ein emotionaler Prozess zwischen Patient und Therapeut ergeben hat, hat das viel mit dem Stundenende, Begrenzungen, Urlaubspausen zu tun. Also das ist eigentlich genau dieser Raum, an der sich dann irgendwann erträgliche oder vielleicht am Anfang auch erst unerträgliche Formen von Trennungserfahrungen und ihre Bewältigung ergeben.
Es wäre auch nochmal interessant, eigentlich, welche Beziehung Marion genau zu ihrem Mann hat. Also wir erfahren zwar, dass er sich immer meldet, das sagt aber ja auch noch nichts über die emotionale Qualität ihrer Beziehung aus. Ich glaube, die ist schon auch nochmal entscheidend. Also wenn da, glaube ich, in der Qualität etwas da wäre, könnte auch vielleicht mit der Zeit das Sicherheitsverhalten nachlassen, dieses Kontrollieren. Also wäre zumindest die Frage, oder wenn nicht, müsste, ja, wie gesagt, wir kommen wieder zurück auf die Therapie, auf den Tipp, aber wäre schon fraglich, ob, ja, genau was in was für einer Beziehung sie eigentlich zueinander stehen. Vielleicht gibt es ja auch wirklich Seiten, wo sie nicht gut miteinander im Kontakt sind oder vielleicht auch der Mann nicht gut mit Marion in Kontakt ist und er vielleicht so sozusagen so eine etwas Abgesperrtes oder etwas nicht Zugängliches hat zum Beispiel, was dann irgendwie wieder spürbar ist für Marion wiederum und sie wiederum verunsichert und so weiter.
Also es könnte durchaus sein, dass Marion vielleicht gar nicht weiß, was es wirklich bedeutet, miteinander emotional sicher verbunden zu sein, sondern sich eine Beziehungsdynamik ergibt oder sich vielleicht die Partnerschaft auch so konstelliert hat, dass Beziehung vor allem als ein permanentes, sich gegenseitiges Versichern äußerlich, im äußerlichen Sinne erlebt wird. Und das wäre dann die psychotherapeutische Arbeit, eine Idee davon zu gehen, was eigentlich wirklich emotionale Verbindung wirklich bedeutet. Dafür braucht es, wie wir das gesagt haben, viel Zeit und therapeutische Prozesse sind nicht standardisierbar und planbar. Wir sagen das auch nochmal vor dem Hintergrund, dass es, wie wir ja in anderen Folgen erwähnt haben, gerade Bestrebungen gibt, Psychotherapie aber auf so eine Art technisch verstandenes Schrumpfverfahren irgendwie zu reduzieren, indem man irgendwie ganz schnell Techniken appliziert, Verlustangsttraining, 3 Stunden per App und noch 1 Stunde mit Therapeut oder Ähnlichem. Was völlig zuwiderläuft eigentlich dem menschlichen und emotional wertvollen Charakter von einer therapeutischen Begegnung. Wir werden da unsere Stimme, soweit wir das können, immer wieder erheben gegen solche technisch verkürzten Vorstellungen von Psychotherapie und auch gegen die Versuche, gravierende Einschnitte bei der Psychotherapie vorzunehmen, um da irgendwie ziemlich kurzsichtig Geld zu sparen. Wer dieses Anliegen unterstützen möchte, was Psychotherapeutinnen und Therapeuten gerade sehr bewegt. Wir haben den Shownotes einen Link zu einer Bundestagspetition beigefügt, die schon jetzt das Quorum erreicht hat, also es muss vom Bundestag angehört werden, aber die umso mehr mediale Aufmerksamkeit und Wirkung auch im politischen Diskurs gewinnt, je mehr Menschen diese Petition unterstützen.
Du sagst ein verkürztes Bild von Psychotherapie. Ich möchte dem eigentlich anfügen, ein verkürztes Bild von Mensch. Ich möchte bei den Kürzungen auch noch etwas anderes hinzufügen. Ich habe für Kürzungen durchaus Verständnis oder wenn bestimmte Dinge sich verändern, dass dann vielleicht eine gewisse Zeit lang Menschen darunter leiden müssen, die einen Nachteil davon tragen. Veränderung ist nicht immer einfach, das wissen wir auch aus der Psychotherapie und geht auch manchmal mit Nachteilen oder ja, vielleicht Trauerprozessen einher. Es geht eigentlich nicht um ein veränderndes System zum Besseren, wo man ja vielleicht noch Nachteile in Kauf nehmen würde, sondern es geht um ein Verschieben, auch ein Verschieben der Kosten hin zu eigentlich den Schwächsten, zu denen, die es am meisten brauchen. Und das finde ich den eigentlichen Skandal und auch das, was nicht tragbar ist.
Mit diesem Appell entlassen wir euch für heute. Wir hoffen nicht in ein dunkles Nichts, sondern in ein baldiges Wiedersehen, sei es auf unseren Bonusfolgen in Patreon, sei es bei unseren nächsten Themen, die wir hier wieder aufgreifen wollen. Wir hoffen, dass das heute für euch anregend war und vielleicht auch in der einen oder anderen Weise hilfreich und würden uns freuen, wenn ihr euch bald wieder mit uns auf Tiefseeltauchgänge begebt.
Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.
Tschüss.
Tschüss.